Medienmartini, der Podcast über Menschen, Medien und das, was dazwischen passiert. Hier wird geschüttelt und gerührt mit Thomas Gierling.
Willkommen zu einer neuen Folge von eurem Medienmartini, dem Podcast über Medien, Menschen und Geschichten, die bewegen. Und ich freue mich so sehr, mein heutiger Gast ist, eine der bekanntesten, beliebtesten und vor allem auch prägendsten deutschen Moderatorinnen aus dem TV. Ihr kennt sie und ich freue mich so sehr, dass sie den Weg hier zu meinem Medienmartini geschafft hat. Denn wir sprechen heute über den Medienwandel, wir sprechen über Öffentlichkeit, vielleicht auch mal den Mut, Dinge anders zu machen und auch über das Älterwerden. Das gehört zum Leben einfach dazu. Herzlich willkommen, die wunderbare Birgit Schrowange.
Oh, ich freue mich. Vielen lieben Dank für diese wunderbare Anmoderation. Ich freue mich sehr, hier bei dir zu sein.
So, so schön, dass du da bist. Und du hast uns ja dein Medienmartini heute mitgebracht mit einem Munich Mule.
Ja, du, ich habe schon so einen kleinen, so einen kleinen, merkst du, ein bisschen ja. Merke ich.
Das ist genau das Rezept, weißt du, das mache ich immer mit meinen Gästen.
Machst du immer so ein bisschen stärker ja. Als normal,
lockert die
damit
Zunge.
Die ins Plaudern kommen.
Eben. Na, weißt ja, wie das funktioniert in den Medien. Schön, dass du da bist.
Danke sehr.
Das Rezept bekommt ihr natürlich, wie immer, online gestellt.
Mit Gin schmeckt der auch richtig gut.
Oder? Und ja, ich dachte mir, wir können es ja verraten, Birgit hat sich ja eigentlich eine Moskau-Mule gewünscht.
Trinke ich sehr gerne.
Aber ich dachte mir jetzt als Neumünchnerin,
ja.
Machen wir natürlich ein Munich-Mule. Das ist ja logisch.
Ja,
ne?
absolut, ja.
Liebe Birgit.
Jetzt Neumünchnerin und es gefällt mir gut in München, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ihr seid ja schon ein paar Monate in der Stadt, oder?
Ja.
Wann seid ihr noch mal nach München gezogen?
Wir sind... Genau, unser Mietvertrag startete letztes Jahr im April. Also quasi sind wir jetzt ein Jahr hier, aber wir haben da noch viel in der Wohnung machen müssen. Dann haben wir zwischendurch eine tolle Reise gemacht. Ein paar Monate sind wir hier, wir haben die Stadt erkundet, wir haben schon nette Menschen kennengelernt, zum Beispiel dich.
Vielen Dank.
Und es gefällt uns richtig gut. Also die Stadt gefällt uns gut, auch der hohe Freizeitwert. Mein Herz schlägt zwar noch ein bisschen Kölsch, ab und zu muss ich auch mal nach Köln fahren, aber wir fühlen uns wie zwei Studenten, die nochmal so sich eine neue Stadt erobern, ist belebt,
ungemein. Ja.
Und ich finde, dass man sollte keine Angst davor haben, sich zu verändern im Leben. Ich bin schon früher in Köln mindestens alle 10 Jahre umgezogen, immer wieder ein anderes Stadtviertel und jetzt sind wir in einer anderen Stadt.
Ja, und Veränderung macht ja auch mal neue Türen vielleicht auf, oder? Da bleibt man auch nicht stehen, also selber auch, finde ich. Das
Nein.
ist ja immer was Schönes.
Es ist spannend, ja. Es ist interessant und mich haben ja die Kölner gewarnt, ja, was willst denn du in München? Die sind doch alle so grantig.
Sind wir das? Nein.
Nein.
Niemals.
Ich habe jeden Tag, also ich bin oft in der Stadt unterwegs, wir wohnen ja auch quasi mitten in der Stadt und ich habe immer jeden Tag nette Begegnungen mit netten Leuten, mit netten Münchnern und ich kann das wirklich nicht sagen, aber vielleicht begegnen mir noch die grantigen Münchner.
Die ignorieren wir auch hier in München, die wollen wir dann gar nicht so wirklich kennenlernen,
ja.
Aber ich kann mir das jetzt wirklich fast gar nicht vorstellen, wenn man in Köln ist, da war ich jetzt erst vor kurzem auch wieder, dann ist man ja in einer so unglaublich offenen, liebevollen Stadt.
Absolut.
Schön ist was anders, seien wir mal ehrlich.
Also schön ist Köln, war Köln noch nie. Köln hat sich auch sehr verändert in den letzten Jahren.
Mhm.
Ich glaube, wie alle
ja,
Städte
natürlich.
Sich verändert haben. Aber uns ist hier so in München doch aufgefallen, dass hier noch, man fühlt sich sehr sicher, es ist sauber.
Mhm,
obwohl
genau.
Mir auch Münchner sagen, ach, das hat sich auch alles verändert. Vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren sah das noch alles ganz anders aus. Ja, ich habe ja nur den Vergleich mit Köln.
Ja.
Wir wollten einfach in einer schönen Stadt leben, auch ein bisschen eine gemütliche Stadt mit einem hohen Freizeitwert. Und mein Mann hat hier studiert, ist auch schon 100 Jahre her. Und ich habe ihn sehr glücklich gemacht, dass ich gesagt habe, ja, komm, wir machen das jetzt. Aber nicht ohne Hintergedanken.
Mhm, der ist, was ist der Hintergedanke?
Wenn du das wirklich machst, dann, wenn es uns nicht gefällt, dann gehen wir wieder zurück.
Mhm.
Und wenn es dir gefällt, also du hast 1000 Wünsche bei mir frei. Und das nutze ich schamlos aus.
Ich wollte gerade sagen, diesen Joker, den hast du jetzt auf alle Fälle. Ja. Den nimmt dir auch so schnell, glaube ich, keiner mehr weg. In keinster Art und Weise. Und Birgit, ihr hattet ja, oder wie war das denn auch mit Köln? Da hattet ihr ja auch eine Fernbeziehung am Anfang.
Ja.
Oder? Weil du warst ja in Köln natürlich noch mit deinen Sendungen und bei RTL.
Ja.
Und Frank, glaube ich, war ja nicht in Köln.
Nein, Frank lebte in der Schweiz. Der hat seit 25 Jahren in der Schweiz gelebt, hat auch die Schweizer Staatsangehörigkeit, ist aber Deutscher, hat da gearbeitet, hat jetzt aber auch aufgehört zu arbeiten. Und ich bin dann gependelt. Ich war während der Corona-Zeit waren wir die ganze Zeit zusammen. Und entweder bleibt man dann zusammen oder man trennt sich. Wir waren wirklich die ganze Zeit in der Schweiz zusammen. Und ich bin dann jedes Wochenende hingeflogen oder schon donnerstags bis sonntagsabends. Und dann wieder zurück und habe meine Sendung gemacht. Und es wäre auch eine Option gewesen, dass wir in die Schweiz gehen. Aber mit den Schweizern komme ich nicht so ganz gut klar.
Ist nochmal anders als Bayern.
Ist nochmal anders.
Ist nochmal anders.
Und Bayern war dann so ein wunderbarer Kompromiss, obwohl ich auch gerne in der Schweiz bin. Das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Ich liebe die Schweiz allein.
Wunderschön.
Diese Landschaft. Also wir sind da immer wandern gegangen, die Seen. Man fühlt sich ja wirklich wie im Heidiland.
Es ist so, ja.
Das ist auch so teuer.
Und das kommt dazu.
München ist ja schon teuer, aber die Schweiz.
Ja, das hat's noch mal in sich, definitiv. Ja. Und ja, apropos Heidi kommt nächstes Jahr wieder ins Fernsehen, habe ich mal gelesen. Also so viel zum Thema Heidiland. Wir können eine neue Heidi erwarten, wird sensationell werden auf SRF.
Oh, wie cool, das muss ich natürlich gucken. Heidi, Heidi. Deine Welt sind die Berge. Du bist ja auch in der Schweiz.
Ich bin auch in der Schweiz ab und zu. Aber deswegen fühle ich das so sehr, was du gerade gesagt hast. Das ist beides auch sehr, sehr schön.
Ich bin nicht so richtig warm geworden mit den Menschen. Ja. Also die lassen einen nicht so schnell in ihr Herz. Und das war jetzt hier in München, habe ich es anders erlebt.
Ja, man ist nochmal offener hier ein bisschen. Ja. Man geht nochmal offener auf neue Situationen auch. Oder man lässt neue Situationen offener auch an sich heran. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. Und apropos offene Situation, da fällt mir ein, vor kurzem waren wir ja auch, dein Mann mit meinem Mann zu viert, noch auch mit Patrick Lindner und seinem Mann Peter, hatten wir einen wunderschönen Abend in einem bayerischen Theater.
Ach, es war toll.
Aber da hast du ja, und da fand ich immer so lustig, wie dann Peter und Patrick gefragt haben, Birgit, hast du das jetzt verstanden? Kommt dir das öfter vor, dass Leute dann sagen, hast du das jetzt verstanden?
Ja, aber ich bin ganz gut mitgekommen.
Also ja, definitiv.
Und so, das habe ich alles verstanden, war ja auch ein sehr lustiges Stück. Und man muss ja auch mal mit dem Bayerischen anfangen.
Ja, so ist es. Und vor allem dort lernt man es ja am schnellsten, über Satire.
Genau, genau.
Wir machen das also, mal wieder.
Ja,
war ein lustiger
auf jeden Fall. Ich war sogar zwischendurch schon wieder.
Ach, da schau an.
Ja.
Und war das auch auf Bayerisch?
Super. Nein, es war ein Hildegard-Knef-Abend.
Oh, sehr schön.
Es war wirklich toll mit einem ganz hervorragenden Künstler. Den müsstest du auch mal einladen.
Ja, das können wir machen.
Ganz toller Künstler.
Dann gehen wir mal jetzt wieder zusammen in dieses Theater und screenen das einfach nochmal.
Ja, genau.
Apropos zusammen, weil wir zwei Mäuse haben uns ja am Pink Christmas hier in der Ecke
kennengelernt. Ja, es war so lustig.
War das nicht ein schöner Abend?
Es war so ein schöner Abend. Also wirklich, also es hat uns so gut gefallen.
Gibt es sowas in Köln? Weil Köln ist ja auch eine sehr offene Stadt, vor allem auch für die queere Community.
Ja,
kanntest
du
sowas?
Star-Treff. In Köln gibt es, da gab es früher, wie hieß das denn? Da gab es so eine Kneipe, da traten dann die ganzen Transvestiten auf, als Mireille Mathieu und was weiß ich, ihre Darbietung. Und da trafen sich immer so um 3 Uhr nachts, da konntest du Harald Schmidt sehen oder Violek oder Thomas Gottschalk, aber auch ganz normale, ganz einfache Leute, die trafen sich dann da. Das war so eine coole, die gibt's aber schon lange nicht mehr, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber die gibt's ja eh nicht mehr.
Und dann war das so ein Szenetreff mit Leuten aus den Medien, aus dem Fernsehen?
Ging jeder hin. Also wenn man abends unterwegs war, dann hieß es immer, komm, wir gucken da nochmal rein. Und dann versackte man da bis 6 Uhr in der Früh und es war einfach herrlich.
Ach, wie
schön.
Ich
mag das.
Ja, absolut. Und dann war man am nächsten Tag wieder fit und musste irgendwie vor der Kamera im schlechtesten Fall stehen.
Ja, das war ja so in den 80er Jahren, als ich noch Fernsehansagerin war.
Ja, das muss man sagen.
Oh, da war ja die 80er Jahre, da wurde ja viel getrunken und Mittag schon die Sekretärin Pickelöch.
Sympathisch.
Die Männer. Aber ich weiß noch, Boah, ich war immer da mit einem Nachrichtensprecher abends unterwegs. Gerhard Klaner hieß er. Die Älteren unter euch werden ihn vielleicht
Grüße
noch
gehen
kennen.
Raus.
Viele wissen ja auch gar nicht mehr, was eine Fernsehansagerin
ist. Ja, ich wollte gerade sagen, Leuten, wir haben sicherlich ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, die das gar nicht wissen.
Ja, ja, eine Fernsehansagerin, genau, war das Bindeglied zwischen Programm und dem Wohnzimmer. Mhm. Ja, also wir saßen da schön geschminkt und nett zurechtgemacht und dann, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehen Sie jetzt Wetten, dass mit Thomas Gottschalk. Heute auf seiner Couch Thomas Gierling, der von seinem neuen Podcast erzählt. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. So hat man da auch
Gänsehaut
gesprochen, weißt du?
Ist das
so
cool?
So unnatürlich und so.
Hat man das auch gelernt? Musste man so eine Tonlage haben, dass man so eine Programmansage macht?
Hat man mit einem Korken im Mund hat man dann sprechen gelernt. Und ich hatte so einen Dialekt, so einen sauerländischen Dialekt. Ich bin ja aus dem Sauerland, wo unser Bundeskanzler herkommt.
Kennen wir alle.
Im Brilon.
Noch ist er Kanzler.
Habe ich die wilde Jugend nicht erlebt, die er da erlebt hat. Habe ich mal im Interview.
Da decken wir noch viele Sachen auf.
Genau. Und da musste ich immer sagen, eine Wirtin in Dortmund verkauft 40 Würstchen. Ei. Eine Wirtin in Dortmund verkauft 40. Nicht 40, 40. Ja, und mittlerweile kann ich das gar nicht mehr. Ich habe mir den Dialekt so dermaßen abtrainiert.
Ja, also, ja,
aber ich wollte doch sagen, in der Zeit, also ich habe dann das Frühprogramm oft moderiert. Also das war zum Beispiel katholischen Gottesdienst und wir haben abends dann gefeiert und ein bisschen viel gepichelt.
Kommt ja mal vor.
Und ich weiß noch, da musste ich Gerhard Klaner... Dann bin ich mit ihm nach Hause, also im Taxi. Ich sage, Gerhard, sag mir deine Adresse, wo wohnst du? Und er sagt immer, zu Hause, zu Hause. Bis ich dann die Adresse rausgefunden habe. Und dann habe ich ihn zu Hause abgeliefert in Wiesbaden. Und am nächsten Morgen hatten wir wieder Dienst, natürlich ein bisschen verkatert. Und dann kam es auch schon mal vor, dass man so... Guten Morgen, meine Damen und Herren. Sehen Sie jetzt den katholischen Gottesdienst heute aus Mainz, die Predigt hält.
Aber
das waren wirklich, die Zeiten waren damals tatsächlich so.
Und also, konnte man, also, wie, dann ist man ja in den Sender und war ein bisschen angeschlagen, so.
So ein bisschen angeschlagen.
Ein bisschen angeschlagen.
Aber man war jung, also man hat gefeiert und man hat sich da nicht so einen Kopf gemacht. Heute denke ich manchmal so, die jungen Leute, also mein Sohn ist ja auch 25, die sind so sehr ernsthaft. Seine Freundin ist Ärztin, also die haben fleißig studiert und arbeiten. Und ich sage zu meinem Sohn immer, Leute, ihr müsst auch eure Jugend genießen. Ihr müsst leben, ihr müsst euch nicht immer so viel Sorgen machen. Ja. 90% der Dinge, über die man sich Sorgen macht, die treten gar nicht ein.
Ja.
Und das, die haben so eine Ernsthaftigkeit, also viele junge Menschen, die ich kenne. Und da würde ich mir wünschen, dass sie einfach mal so ein bisschen so wie wir in den 80ern oder auch 70ern, ich bin ja schon ein etwas älteres Kaliber, wir haben uns da nicht so viele Gedanken gemacht. Wir haben einfach gelebt. Wir hatten gar nichts, ganz wenig nur und wir hatten ganz viel Spaß auch.
Ja, die Leichtigkeit wurde genommen. Vielleicht doch durch die Medien, durch diesen medialen Druck auch.
Ja,
weil jeder will
Instagram.
Ja perfekt sein. Genau. Jeder
ich sage
will,
dir, ich bin so froh, dass es zu meiner Zeit kein Instagram gab und kein Smartphone.
Ah, da müssen wir auch noch gleich dazu kommen.
Hilfe,
Birgit.
Madonna, stell dir mal vor, da gibt es Fotos von.
Stell dir mal vor, so behind the scenes, so Stories und
wie
so TikTok-Boomerangs. 38.
Mein Gott, du bist ja auch noch so
87
Kerl.
So geboren, ja. Aber ich hatte das tatsächlich. Also bei uns ging es dann irgendwann los so mit, du musst performen, du musst gucken, dass du einen guten Job kriegst. Das wurde ja von den Eltern dann,
musst
natürlich immer gut aussehen.
Auch die Männer haben ja heutzutage gedruckt.
Ja, es kam mir dann so Metrosexualität, kam mir dann bei uns in unserem Zeitalter, so als Teenager.
Also das ist nichts Schweinisches.
Als man das noch kennt. Ja, genau.
Metrosexualität, das sind Männer, die sich sehr pflegen, die sich die Fingernägel...
Ja, man, genau.
Ne?
Und das habe ich auch ehrlich gesagt schon immer gemacht. Gut, jetzt bin ich auch noch natürlich mit einem Mann zusammen. Das kam jetzt auch mal dazu.
Also ihr seht ja immer aus, also wie aus dem Ei gepellt.
Danke. Kann ich nur zurückgeben.
Nein, das seht ihr wirklich immer. Aber diesen Druck, und früher hatten das die Männer nicht, heute haben das die Männer auch.
Genau.
Also als ich jung war, da gab es Fernsehansagerinnen, da gab es Assistentinnen, die wurden dann vorgeführt von Joachim Kuhlenkampf und heute hier meine, ich weiß nicht, wie sie hieß, und hat sie nicht ein schönes Kleidchen an und dreh dich doch mal und so. Das würde ja heute gar nicht.
Skandal.
Skandal.
Das Skandal.
Würde gar
ja.
nicht gehen.
Me Too und was nicht alles dazu
Absolut.
Gehört.
Absolut. Es gab nur Männer oben. Mhm. Auch nur Männer. Die erste Frau, die Tagesthemen moderiert hat, da weiß ich noch, da ging ein Aufschrei durchs Land. Barbara Dieckmann.
Stimmt, genau,
weil
Barbara
das Dieckmann. Durften doch nur Männer die Nachrichten. Frauen kann man doch gar nicht ernst nehmen. Das wirklich, ich habe das wirklich so erlebt. Also. Und das war für mich ein Traumberuf. Ich wollte immer Fernsehansagerin werden.
Wie kamst du denn zu diesem Traumberuf? Wie hat sich das überhaupt denn entwickelt? Wie geht man davor?
Ja,
damals.
Also wie geht man davor? wie geht man davor? Das kann ich dir sagen.
Sollen wir noch einen trinken vorab?
Ja, Prost.
Prost. Ja. Also Leute, der ist wirklich sehr gut.
Sehr gut. Alleine deswegen komme ich.
Unbedingt.
Gerne zu dir.
Ich mach uns gleich noch einen.
Super. Also wie bin ich zum Fernsehen gekommen? Ich bin gelernte Rechtsanwalt zur Notargehilfin.
Mhm.
Ich habe mittlere Reife. Ich habe kein Abitur, weil es damals hieß, Mädchen brauchen ja kein Abitur bei uns auf dem Dorf. Mein Bruder hat dann Abitur gemacht und ich habe diese Ausbildung gemacht. Ich war da aber völlig fehl am Platz, weil das lag mir überhaupt nicht.
Mhm.
Aber ich habe es durchgezogen, ich habe es auch gut abgeschnitten. Ich glaube, das ist auch so ein Merkmal unserer Generation, dass wir eine hohe Frustrationstoleranz haben und Dinge einfach durchziehen, auch wenn es einem nicht gefällt.
Ja.
Dann Fernsehen hat mich immer fasziniert, also diese Fernsehansagerinnen. Und dann habe ich mich heimlich beworben, ne, beim WDR, beim Personalchef und habe dann geschrieben, ich muss hier arbeiten. Ich muss, ich fange auch notfalls in der Kantine an. Ich muss einfach beim WDR arbeiten. Ich mach's kurz, der lud mich dann ein, weil er das so spannend fand.
Ja, ein Motivationsschreiben mal auf eine andere Art und Weise sozusagen. Ja.
Und dann habe ich tatsächlich einen Vertrag bekommen als Stenotypistin.
Aha.
Fräulein Schrowange zum Diktat. Also
und dann gibt es ja heute auch gar nicht mehr Steno.
Nein, gibt es heute nicht mehr. Dann habe ich mich schnell hochgearbeitet zur Redaktionsassistentin und dann bin ich denen tatsächlich auf den Wecker gegangen. Ich bin immer zum Chefsprecher gelaufen. Lothar Dombrowski hieß er und ich möchte unbedingt Sprecherin werden, Moderatorin. Ich fange auch gerne erstmal beim Rundfunk an, aber mein Ziel wäre schon Fernsehen. Dann haben die sich immer totgelacht über meinen Dialekt. Und dann habe ich Sprechunterricht genommen, Schauspielunterricht und ich war einfach sehr hartnäckig. Ne?
Aber hat sich ausgezahlt.
Ich war immer hartnäckig. Die haben mich rausgeschmissen. Ich bin durch die Hintertür wieder rein. Und dann hat der Dombrowski eines Tages gesagt, nun gib dir endlich ein Casting, damit die hier nicht wieder auftaucht irgendwie. Und dann war ich beim Casting fürs Schulfernsehprogramm. Guten Morgen, liebe Schülerinnen und Schüler. Jetzt seht ihr Erdkunde für Beginner oder irgendwas.
Wie süß
moderiert.
Ist das denn?
Genau. Und ich war dann gut beim Casting und dann war das der Start meiner sogenannten Karriere.
Mhm.
Ich war dann weiterhin als Redaktionsassistentin tätig, habe aber dann zwei, dreimal unter der Woche habe ich das Schulfernsehprogramm angesagt und dann ging es weiter. Dann habe ich die Aktuelle Stunde moderiert und dann kam vom ZDF das Angebot. Dann hatte ich auf einmal auch eigene Sendungen, Wiedersehen macht Freude, Pfingstkonzerte und alles Mögliche habe ich moderiert. Ja, und dann mein richtiger Durchbruch. Naja, beim ZDF war das ja auch schon ein Durchbruch.
Absolut.
Wenn wir zum Beispiel Wetten, dass angesagt haben, dann hat ja jeder Zweite geguckt. So eine Chance hat ja heute kein Mensch. Es gibt ja, der Kuchen ist ja riesengroß.
Genau, so riesig geworden.
Mhm. Und damals, wenn ich das ZDF-Programm angesagt habe, da fing es 16 Uhr an und 23 Uhr war zu Ende. Dann wurde Testbild gesendet.
Und du musstest also, dann auch in dieser Zeit vor Ort sein? Das,
ja,
das war immer live, diese Ansage?
Wir haben Texte selber geschrieben, war immer live und...
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass sowas im Fernsehen damals im Fernsehen so ablief, dass man gewartet hat, dass die Programmansagerin kommt und ganz nett, sympathisch und fröhlich das neue Programm ansagt.
Ja. Und ich war also jeden Tag in der Zeitung und auf Titelfotos. Und Geld verdient habe ich nichts, also ganz, ganz wenig nur. Und das kam dann erst, als ich bei RTL anfing, mit 35 Jahren.
Mit 35 bist du dann erst zu RTL?
Genau.
Okay.
Ich habe auf einer Veranstaltung den Dr. Thoma kennengelernt und der sagte zu mir dann, haben's nicht da mal Lust, bei uns zu arbeiten? Da habe ich gesagt, ja, servus, natürlich, sofort. Und dann wieder Casting und ja, dann hatte ich die Sendung extra und alle haben sie mir abgeraten. Um Gottes Willen, du kannst doch nicht zu den Privaten gehen. Zu dieser Zeit habe ich auch noch die deutsche Schlagerparade moderiert mit dem Dieter, dem Thomas de Meck.
Ja,
und der
cool.
Dieter, der Thomas de Heck, der war total beleidigt. Dann hat er zu mir gesagt, du kannst doch nicht zu den Privaten gehen. Ich habe auch Angebote und ich habe aber widerstanden. Ich sage ja, Dieter, wenn ich dein Vermögen hätte, wenn ich deine Gagen hätte, dann würde ich das auch nicht
auch
machen. Widerstehen. Aber ganz ehrlich, diese Chance muss ich einfach wahrnehmen.
Verständlich, total verständlich.
Und das größte Risiko, finde ich, ist, wenn man kein Risiko eingeht. Und ich habe dann Ja gesagt und das war natürlich ein Wagnis. Jeder hat mir abgeraten, außer meiner Freundin Isabel Barell. Die hat gesagt, musst du machen. Und es wurde dann wirklich ein sehr, sehr großer Erfolg. Wir hatten Einschaltquoten ohne Ende. Am nächsten Tag wurde über unsere Sendung geredet. Wir haben Skandale aufgedeckt und es war einfach was ganz Neues. Mhm. Heute gibt's ja auch 1000 Magazine. Viele haben's kopiert. Es war was Neues und es war großartig. War der richtige Schritt.
Absolut. Ich war ein riesen Fan, Birgit. Diese Sendung war Programm, Pflichtprogramm bei uns zu Hause. Extra.
Ja.
Kannst du da nochmal so eine Ansage machen, die man immer gehört hat? Hier ist Extra.
Hallo und herzlich willkommen zu Extra. Extra heute mit diesen Themen.
Oh, ich feiere das so sehr. Das war, das ist einfach Erinnerung.
Ja, und dann habe ich auf einmal noch eine Sendung bekommen, live total verrückt.
Stimmt.
Mit dieser Sendung habe ich auch wahnsinnig viel erlebt. Ich habe einen Parabelflug gemacht.
Da warst du immer unterwegs. Genau.
Ich war immer unterwegs. Ich bin mit Haifischen getaucht und Bungee-Jumping und ich weiß nicht, was wir alles gemacht haben. Natürlich viele Prominente getroffen, also tolle Reisen gemacht.
Mhm.
Und es war eine ganz tolle, ganz aufregende Zeit. Also die ist so wie im Flug an mir vorbei. Und jeden Montag extra war festes Programm. Und dienstags war ich dann am Flughafen und bin nach Lappland geflogen oder nach New York.
Wow.
Oder ich weiß nicht, wo wir überall gedreht haben. Wir hatten teilweise sogar einen eigenen Privatflieger. Ich hatte ein großes Team. Damals war noch richtig Geld da.
Die guten Zeiten.
Das waren wirklich die guten Zeiten. Ich bin zweimal mit der Concorde geflogen, damit ich rechtzeitig montags wieder im Extra-Studio stehe. Es waren wirklich tolle Zeiten. Und dafür bin ich einfach so wahnsinnig dankbar. Wenn man in dieser Zeit drinsteckt, dann merkt man das gar nicht so, weil das wie so ein Rausch ist. Es geht alles so schnell.
So ein Fiebertraum, der auf einmal ist. Ne?
Und ich bin super dankbar, dass ich das alles erleben durfte. Und dass ich auch bei RTL wirklich meine allerbesten Zeiten gehabt habe. Ne?
Hast du dann auch gemerkt bei dem Wechsel, wo jetzt alle gesagt haben, nee, geh bloß nicht zu den Privaten und mach das nicht, weil das ist ja ein ganz anderes Fernsehen, ne, als wir das hier vielleicht machen. Hast du dann auch gemerkt, dass deine Popularität dann nochmal gesteigert wurde oder größer wurde durch diesen Wechsel?
Das habe ich schon gemerkt. Ich wurde dann eingeladen. Ich war, glaube ich, 20 Mal bei Harald Schmidt in der Show. Ich war einmal bei Wetten, dass und war natürlich, habe 1000 Interviews gegeben. Das habe ich schon gemerkt.
Ja.
Also ja, das war schon. Aber ich konnte das nicht so genießen, weil ich ja immer gearbeitet habe. Ich war ja immer unterwegs. Wir hatten immer Dreharbeiten. Wir haben Beiträge gemacht und wir waren immer unterwegs.
Und konntest du oder inwieweit durftest du, weil ich meine, du warst das Aushängeschild dieser Sendungen, vor allem Extra.
Ja.
Das Magazin mit Birgit Strohwange. Wie konntest du da mitbestimmen? Konntest du überhaupt mitbestimmen oder gab es da wirklich strenge Vorgaben?
Also es gab einen Redaktionsleiter, Frank Hoffmann, der auch ein super Händchen hatte fürs Fernsehen. Mein Chef, das war der Hans Ma, der Ehemann von der Katja Burkhardt, ein Österreicher. Und ich konnte meine Themen einbringen, aber letztendlich haben dann Hans Ma und Frank Hoffmann entschieden.
Ja.
Und ich war auch nicht immer so einverstanden mit den Themen. Ich weiß, wir hatten mal eine Zeit, da hatten die immer zum Schluss ein Sexthema. Und da habe ich mir gedacht, oh, muss jetzt schon wieder irgendein Beitrag aus dem Swingerclub kommen. Komm, ich kann es nicht mehr sehen und so. Und ja, aber das läuft gut und so. Dann habe ich so lange gequengelt, bis es dann irgendwann abgesetzt wurde. Und ich habe dann auch immer so geguckt, so.
So, ja, so eine Botschaft
so,
gesetzt.
Du hast doch wieder so geguckt, dass du nicht dahinter schießt. Ich sage, ich stehe auch nicht dahinter.
Ja, man darf das ja auch äußern. Das ist ja auch ganz
klar, normal,
ne?
Klar. Ja, ansonsten konnte ich aber meine Themen auch reinbringen, was
super, mir
jetzt gefallen hat. Gerade so Themen auch, die sich so mit Kinderarmut etc.
Mhm.
Wir haben da mal eine Familie begleitet, deren Kinder in der Arche sind. Und
großartig.
Solche Themen haben mich immer interessiert, so gesellschaftspolitische Themen. Da konnten wir das eine oder andere auch verwirklichen. Aber ich erinnere mich auch sehr gerne an Extra. Ich war die erste Journalistin, die Monika Lewinsky interviewt hat oder Natascha Kampusch damals, befreit wurde. Das waren schon tolle Zeiten. Oder wir haben dann mal eine Notiz gelesen von einem Serienmörder, der in Amerika zum Tode verurteilt wurde.
Mhm.
Und dann hat der Frank Hoffmann, mein Redaktionsleiter, hat dann gesagt, ach, weißt du was, wir fliegen da jetzt mal hin, wir recherchieren da jetzt mal und mal gucken, vielleicht kriegen wir ja eine monothematische Sendung zusammen.
Ach.
Und dann haben wir auch Drehgenehmigung bekommen, wir konnten den dann interviewen, der saß in Pensacola im Hochsicherheitstrakt und ich kam mir vor, als ich da diesen Gang entlang lief, wie beim Schweigen der Lämmer.
Mm, kennen wir natürlich alle.
Diese Gefangenen, die in Rassung schrien.
Gott.
Und so, boah, mir war so anders.
Und dann hattest du das Security? Ja, vom Gefängnis, oder?
Ja,
alles
da.
Das Team,
und dann wurden wir da durchleuchtet. Und dann war das ein sehr attraktiver Mörder.
Hallo, I'm from the German Television.
Und dann kam mir da raus, da sag ich zu Frank Hoffmann, ja, heute haben wir einen netten, einen attraktiven, nett habe ich nicht gesagt, heute haben wir einen gut aussehenden Mörder kennengelernt. Ne? Wir haben auch immer viel so Witze gemacht.
Aber davon lebt das ja.
Ja, hat uns das auch angefasst, ne? Wenn man sich überlegt, dieser Mensch, das war ein Abtreibungsgegner, der hat da Ärzte umgebracht und ich weiß nicht was. Und das habe ich auch wieder gedacht, man sieht den Menschen ja nur vor den Kopf und nicht rein.
Mhm.
Also du triffst ja wahrscheinlich in deinem Leben sehr viele Leute, die smart sind, die sympathisch wirken. Aber weißt du, ob das nicht vielleicht ein Kinderschänder ist oder ein Psychopath oder so? Also sah man dem null an.
Hatten wir ja jetzt auch letztens erst wieder mit dem Anschlag in Amerika auf Trump.
Ja.
Der Lehrer hat ja eigentlich gar keine Vorstrafen. Man denkt sich, ist ein super netter Mann, ist ein Grundschullehrer, glaube ich, sogar gewesen. Und macht dann so, also ne, das ist, wie du sagst, unfassbar eigentlich
Wahnsinn.
Oft. Aber das kann ich mir wirklich super gut vorstellen, weil das bewegt ja, das macht ja auch den Job aus, dass man weiß, und jetzt bringe ich genau dieses Thema in die Sendung, was ich erlebt habe an mein Publikum. Und das hat ja dich auch ausgemacht über all die Jahre.
Ja.
Und bei diesem Medienwandel, was ja dann auch kam, ja, mit der Zeit, wie gingst du persönlich damit um? Was hat das mit dir gemacht, als du gemerkt hattest, ui, es wird ein bisschen straffer jetzt vielleicht auch mit der Quote, die zu halten. Digital kommt hinzu. Ja, sowas. Google natürlich, die Leute können sich auch woanders noch mal informieren. Was macht das mit einem?
Naja, dann kommt der Sparhammer und es ist nicht mehr so, es sind nicht mehr so die Zeiten, die ich in den Hochzeiten erlebt habe. Bei mir war das tatsächlich dann so, als dann auch die Quoten runtergingen und als die Themen auch ein bisschen beliebiger wurden, weil man natürlich auch gar nicht das Geld hatte. Ne? Also wir hatten einfach das Geld, um tolle Beiträge zu drehen. Wir hatten das Geld, um tolle Journalisten zu beschäftigen, so richtige Haudegen. Aber die wurden ja dann auch nach und nach, weil sie dann zu teuer waren etc., ne? Und ich habe dann für mich entschieden, als wir das 25-jährige Jubiläum bei Extra hatten, da habe ich so bei mir gedacht, also im Leben geht es ja auch viel um Loslassen. Man muss einfach lernen, loszulassen. Man muss irgendwann seinen Job loslassen. Man lässt seine Schönheit los, seine Jugend, seine Kinder gehen aus dem Haus. Es kommt aber dann wieder was Neues und das ist auch schön. Und ich habe dann wirklich für mich entschieden, ich höre jetzt auf. Das ist jetzt ein sehr guter Zeitpunkt nach 25 Jahren.
Wow, muss man sich mal vorstellen.
Und ich hätte es weitermachen können. Ich hätte auch gemeinsam mit Klöppel und Ulrike von der Gröben verabschiedet werden können. Aber ich habe gedacht, nee, 25 Jahre, über 40 Jahre vor der Kamera, das ist jetzt genug und man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und ich glaube, ich habe das richtig entschieden. Natürlich kamen dann später auch Zweifel. Da habe ich gedacht, oh Gott, ich habe zu früh aufgehört, ich hätte doch noch und so. Aber es war der richtige Zeitpunkt. Ich habe ja dann mich nochmal vor eine Kamera locken lassen. Das war für Sat.1.
Welches Format war das?
Da hatte ich drei Formate. Birgit Starke Frauen. Dann noch zwei Mallorca-Formate. Und ja, da habe ich mich dann überreden lassen.
Da RTL. Ging das auch, dass man dann von RTL zu Sat.1 wechselt. Das wäre ja gar nicht.
Ich habe ja ganz aufgehört. Und genau, dann kam aber RTL nach einem Jahr oder waren das nach zwei Jahren, kam RTL und Sat.1. Und dann habe ich ich gedacht, ja, ich kann doch jetzt nicht schon wieder bei RTL irgendwie anfangen. Und die wollten auch, dass ich gerne wieder extra übernehme.
Oh, wow.
Und ich habe mich dann für Sat.1 entschieden. Das ist leider nicht so gut gelaufen, was ich persönlich sehr schade fand. Gerade das Format Birgits starke Frauen fand ich sehr interessant und sehr spannend. Aber dann brach der Ukraine-Krieg aus.
Ach Gott.
Nee, Corona.
Corona
brach
wahrscheinlich.
Und dann
kurz danach, ja.
Ja, kurz
Ukraine.
Danach Ukraine. Mhm. Und irgendwie war das so ein ganz falscher Zeitpunkt, weil die Leute haben sich dafür gar nicht interessiert. Wir haben bestimmt auch redaktionell irgendwie was falsch gemacht. Es waren zu viele Frauen in einer Sendung, meiner Meinung nach. Es ist nicht gelaufen. Und was soll's? Ich hab's aber gemacht.
Ein Versuch war es wert.
Dann war aber für mich klar, so, das war es jetzt aber.
Ja. Und das ist einfach so bewegend, wenn man sich vorstellt, 25 Jahre extra, 40 Jahre vor der Kamera und dann geht man diesen Step für sich selber, diesen mutigen Step. Ich finde den Birgit wirklich sehr mutig zu sagen, wenn es am schönsten ist, dann gehe ich, weil ich es für mich gerade so entschieden habe und das ja auch eine Persönlichkeitsgeschichte ist, die man ja mit sich selber erstmal vereinbaren muss in diesem Moment.
Absolut. Und es war auch nicht einfach. Loslassen fällt einem auch nicht leicht. Ne?
Ja.
So ist das nicht, aber vielleicht hat das meine Entscheidung auch ein bisschen beeinflusst. Ich war zu der Zeit frisch verliebt, habe meinen Mann kennengelernt. Und bin immer in die Schweiz hin und her, das passte mir auch nicht so richtig. Und wir haben dann so für uns gesagt, Mensch, wie viel Zeit haben wir denn noch nach vorne, wenn man sich mal so ein Metermaß nimmt. Ne? Und ich bin jetzt 68, ich möchte 100 werden, aber auch da ist nur noch so
über
ein
100.
Kleines Stück.
Über 100,
nur
locker.
Nur noch so ein kleines Stück übrig. Und dann haben wir gedacht, es ist ja auch ein bisschen Lebenszeit
absolut
gegen Geld tauschen. Und wir sind wir wohnen hier zur Miete, dann haben wir noch ein ganz nettes Apartment auf Mallorca. Also wir brauchen keine Riesenvillen oder so. Wir wollen aber uns schöne Erlebnisse schaffen. Wir reisen sehr gerne. Wir haben jetzt gerade eine wunderbare Reise hinter uns, über 6 Wochen.
Unglaublich
Südsee
schön.
Und Südamerika. Und diese Träume wollen wir uns verwirklichen. Und ja, ich mache noch ein bisschen was. Also es ist jetzt nicht, dass ich nur Rentner bin.
Wollte ich gerade sagen, du
ich
bist ja noch da.
Ich mache Veranstaltungen, bin in Podcasts und engagiere mich sehr auch im sozialen Bereich. Und ich bin da ganz gut ausgelastet.
Und vor allem machst du ja Dinge, worauf du Bock hast, auf gut Deutsch.
Ich bin jetzt
wo du dahinter stehst.
Genau, ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich wirklich sagen kann, ich mache nur noch das, was mir Spaß macht. Also wenn du mich zu deinem Podcast einlädst, dann das macht mir Spaß, dann komme ich sehr gerne. Und so, ich höre auf mein Bauchgefühl, was sagt mir das? Und dann mache ich das. Aber ich bin jetzt nicht mehr so, ich brauche rote Teppiche und so. Das brauche ich gar nicht mehr. Das war eine tolle Zeit.
Ja.
Ich war viel auf roten Teppichen in Abendkleidern und weiß ja, wie das so ist. Ich bin natürlich hin und wieder immer noch gerne auf roten Teppichen. Ich werde ja auch immer noch eingeladen. Aber das ist nicht der Sinn meines Lebens. Ich gehe jetzt mehr, ich sage mal, nach innen. Nach außen bin ich viele Jahre gegangen.
Ja.
Ich möchte mehr nach innen gehen und ins Erleben und fühlen. Und ich habe einen ganz tollen Partner an meiner Seite. Und wir gucken in die gleiche Richtung und das ist schön.
Das ist wirklich sehr schön.
Ich möchte Freundschaften pflegen und ja.
Und das spürt man auch. Also als wir uns kennengelernt haben, man spürt das total, wie du in deiner Mitte bist und einfach genau Dinge machst, worauf du Lust hast.
Genau.
Und das strahlst du auch aus. Das zeigt einfach genau, wie authentisch du bist. Und das auch dir beibehalten hast, weil das kann ich mir ja über, das ist natürlich in der Medienwelt, wo alles glitzert und schön ist und rote Teppiche und Abendkleid, Champagner.
Aber wir wissen ja, es ist ja nie so, wie es scheint, ne?
So, wie es scheint.
Ich muss immer so lachen, wenn ich dann auf der, in der Bunte oder so dieses Spalten sehe, dann weiß ich ja, das Kleid wird am Ende des Abends ausgezogen, zurückgeschickt, ja. Der Schmuck, der wird einem noch während der Veranstaltung abgenommen.
Wenn man Glück hat, bleibt wahrscheinlich noch nicht mal die Schuhe. Oder wäre gut.
Ja.
Ja, die Handtasche. Nein, die ist auch oft ausgeliehen. Die wird ja auch oft ausgestattet.
Also. Und das war ja, das muss ich tatsächlich sagen, früher war das... ja, das war alles so intimer und
absolut.
So eine Bambi-Verleihung, das war ja was ganz Ausgewähltes.
Ja, und, genau.
Das hat sich ja auch verändert, ne?
Liebe Birgit, wir müssen weitermachen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob wir schon überzogen haben, aber es ist egal, weil wir haben heute Zeit und wir machen drei Folgen. Wir schneiden einfach ein bisschen heute mehr zusammen. Denn wir kommen jetzt zu unserer schnellen Medien-Martini-Frage-Antwort-Runde. Und bevor wir die spielen, trinken wir das mal nochmal ein. Weil da muss die Zunge locker sein. Hau weg das Zeug hier.
Du warst ja gerade in Köln, da weißt du ja, da kann man feiern, ne?
Absolut. Und ich bin heute immer noch müde. Ich sag's dir, wie es ist. Das ist jetzt ein paar Tage her, aber ich fühl's immer noch. War sensationell.
Also in deinem Alter haben dich die ganze Nacht durchgemacht. Dann habe ich mich einmal kurz geschüttelt in die Maske, gib dem Luder ordentlich Puder und dann wieder vor die Kamera.
Ich habe eine Ibu 1000 genommen. Gibt's in der Schweiz.
Ui.
Ja. Gut. Kann man da in der Schweiz, also...
Die muss ich mir besorgen lassen.
Ja, über Frank oder ich bringe dir auch mal welche mit.
Ja.
Also brauchen.
Die sind dann
also,
so richtig.
Die hauen richtig rein. Das sind ja, Knaller. Super. Eine Ibu 1000, die hebt dich
wieder
ins Leben zurück.
Kann man da nicht einfach nur zwei 500er nehmen? Oder
ja, ich habe mir mal sagen lassen, dass wenn man die einzeln nimmt, wirken die nicht.
Ach so.
Ja. Ich hatte da mal letztens tatsächlich meinen Arzt gefragt, des Vertrauens. Und der hat gesagt: Nee, Tom, das bringt gar nichts. Du kannst auch nicht fünf 200er nehmen. Okay. Weil in London kann man die ja auch im Drogeriemarkt kaufen, diese 200er
Ibus. Frank, der soll die mir mitbringen.
Eben.
Seine Töchter leben ja auch in der Schweiz. Wir sind da auch ab und zu.
Einmal so eine 1000er.
Ja.
Sensationell.
Hast du noch mehr Tipps?
Schauen wir mal. Wir sitzen ja noch ein bisschen hier. Aber wir spielen jetzt mal die ganz, ganz schnelle Frage-Antwort-Runde. Und so, let's go. Du musst ja, nein sagen oder beziehungsweise was du lieber magst von dem, was ich jetzt hier frage. Wir fangen mal smart an. Live-Moderation oder Aufzeichnung?
Live-Moderation. Ist aufregender.
Ist aufregender, oder? Gibt einen Kick.
Es ist ein Kick, ja. Kann man nichts mehr verändern.
Fernsehen? Für dich privat jetzt?
Und Aufzeichnung, ist so langweilig. Dann wird immer ablesen. Wieder abgebrochen. Dann ist da wieder live, da funktionieren alle besser.
Funktionierst du da auch besser?
Ja.
Sehr gut. Fernsehen oder Kino?
Beides.
Du musst dich entscheiden.
Kino.
Interessant. Der Big Screen sozusagen im Lean-Back-Modus. Kommt jetzt auch wieder zurück. Welchen Kinofilm hast du als letztes angeschaut?
Ich wollte jetzt in der Teufel mit Frage gehen. Ich war schon lange, ehrlich gesagt, nicht mehr im Kino. Also wir gucken auch viel Netflix und streamen schöne Filme.
Eben Medienwandel, da haben wir es wieder.
Ja.
Ich kann dir Extrawurst empfehlen mit Friedrich Mücke und H.P. Kerkeling.
Okay.
Sensationeller Film.
Okay. Ist das der neue von HP?
Ja, ist der neue.
Ja.
Spielt in einem Tennisclub und da geht es um ganz tolle Themen, die uns gerade in der Welt bewegen.
Ja.
Kann ich nur empfehlen. Karneval oder Oktoberfest?
Das da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Colonia.
War
nein,
klar.
Auch beides. Das kann ich doch nicht sagen.
Na gut, das lasse ich zählen. Das lasse ich zählen.
Also Oktoberfest finde ich auch gut.
Ja.
Also, beides.
Okay, das lasse ich zählen. Bin ich bei dir.
Mucke singen, auf dem Tisch tanzen.
Geil, oder?
Und verkleiden tue ich mich dann ja hier auch. Ich ziehe da einen Dirndl an.
Ne? Je nachdem, wie man sieht. Aber Dirndl steht dir ja sehr gut. Durfte ich ja schon ein paar Mal sehen bei dir.
Ich habe mir gleich drei gekauft. Ich habe gedacht, ja, so, jetzt bin ich Bayerin, jetzt bin ich Münchnerin. Ich habe auch einen
eingegliedert,
Ich habe mir gleich drei Dirndl gekauft.
Ja, das ist aber wichtig, weil man hat hier so viele Anlässe, da kann man nie genug im Schrank haben.
Okay, dann kaufe ich mir noch drei.
Ich gehe mit. Gehen wir mal zusammen.
Super.
Ja. Glamour oder Natürlichkeit? Hatten wir jetzt schon, aber...
Natürlichkeit.
Ja. Kommen wir gleich noch zu sprechen. Das ist das große letzte Kapitel heute im Podcast.
Okay.
Und dann jetzt, das finde ich, das ist meine Lieblingsfrage. Das Beste zum Schluss. Ist RTL-Base natürlich, ist ganz klar. Dschungel oder Sommerhaus der Stars, wenn du angefragt wirst?
Keins von beiden.
Du musst dich entscheiden.
Kein Geld der Welt.
Gar nicht?
Nein, ich würde niemals im Dschungel mitmachen und auch schon gar nicht im Sommerhaus der Stars.
Wieso hatte ich jetzt diese Antwort irgendwie erwartet? Komisch. Aber Let's Dance, wie wäre es damit?
Da bin ich tatsächlich angefragt worden zum 10-jährigen Jubiläum.
Und?
Aber ich hatte mal einen ganz schlimmen Unfall, auch Dreharbeiten, da bin ich vom Hundeschlitten so unglücklich gestürzt. Ich hatte einen dreifachen Trümmerbruch, Splitterbruch, alles, was man sich vorstellen kann. Und seitdem ist mein Sprunggelenk, das könnte ich gar nicht. Das war sehr schade.
Schade.
Ich hätte wahnsinnig gerne mitgemacht.
Da
aber
hätte ich dich
war
gesehen.
Auch beim Orthopäden und alles und hat gesagt, no way.
Das wird dann sonst nur noch schlimmer, wenn man da mit diesem harten Training. Na gut, also liebe Birgit, bestanden. Vor allem Oktoberfest und Karneval. Lassen wir zählen. So, da trinken wir mal wieder einen kurz Prost. Und jetzt wirklich etwas, was ich ja unglaublich toll finde, weil dafür stehst du, für Echtheit, für authentisch altern, für echt altern, für mutig sein im Alter. Vor allem auch mit der Sendung, die du ja noch vorhin kurz beschrieben hattest. Das spielt ja alles so ein bisschen auch zu dir, ne, wie du auch damit umgehst. Du hast dich ja auch noch zur RTL-Zeit entschieden, nicht mehr Haare zu färben zum Beispiel,
ja,
zu deinem Alter zu stehen, so wie man einfach ist, wenn man auch natürlich altert.
Ja.
Wie kam das und wie haben die Leute, vor allem die Zuschauerinnen, darauf reagiert?
Also die haben mich auf der Straße angesprochen, und sie sind ja so mutig, gerade auch so, wie du das gesagt hast. Und ich selber empfinde das nicht so. Man würde das zu einem Mann niemals sagen. Also man hätte niemals zu Peter Klöppel, meinem Kollegen bei RTL, der ja auch immer grauer wurde vor dem Bildschirm, gesagt, Peter, bist du mutig, die Nachrichten mit grauen Haaren zu moderieren? Das fand ich irgendwie so überzogen, diese ganze Reaktion auf meine natürliche Haarfarbe. Ich finde es einfach schön.
Und es steht dir sensationell gut.
Ich fand damals auch Dahlia Lavi, kennst du die noch?
Nee.
Du bist ja so ein junger Kerl.
Kenn ich nicht.
So eine Sängerin, die hatte auch so, willst du mit mir gehen?
Ach.
Oder kennst du nicht?
Nee.
Okay, die hatte so schöne graue Locken und die sah so toll aus. Ich wollte auch so aussehen, ich fand das toll. Und ich finde auch, Frauen können genauso sexy aussehen wie Männer. Bei Männern sagt man immer graue Schläfen, George Clooney, sexy Typ.
Stimmt.
Bei Frauen sagt man, die ist alt. Stimmt doch gar nicht. Die ganzen Hollywood-Stars, was haben die gemacht? Haben es mir nach.
So ist es. Ich wollte es gerade sagen. Meryl Streep, da haben wir es ja schon mal.
Ja.
So,
hier
Punkt
die,
eins.
Die Annie McDowell.
Ja, so, ne? Nummer zwei.
Genau.
Gibt einige, definitiv.
Einige
ja,
auch.
Ja.
Wie heißt sie denn nochmal? Also einige.
Auch Cameron Diaz hat letztens gesagt, dass sie nicht mehr nachfärbt.
Ja.
Mhm.
Und wieso? Sieht doch gut aus.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut. Und als du diesen Weg gegangen, also das war ja noch zur Fernsehzeit, so, hast du da intern Gegenwind bekommen? Hat man da gesagt, Birgit, das kannst du auf gar keinen Fall machen?
Also ich hatte ja schon als Fernsehansagerin beim ZDF, da hatte ich graue Strähnen, so ganz leicht graue Strähnen, das sah unglaublich apart aus. Und als ich dann bei RTL anfing mit Extra, hatte ich auch diese leichten grauen Strähnen. Das wurde dann natürlich immer mehr. Und dann bekam ich die Sendung Live, die Lust zu leben. Und dann sagte mein Chef, der Hans Mahr, na servus, da musst du aber bitte schön die Haare färben. Das ist ein junges Publikum und das geht nicht mehr. Da musst du bitte schön färben. Und dann habe ich gedacht, na gut, er hat ja jetzt nicht gesagt, du musst jetzt die Lippen aufspritzen oder so, dann färbst du halt. Und wenn die Sendung nicht mehr läuft, dann lässt du wieder rauswachsen, was soll's. Ja, und dann bekam ich aber tatsächlich Gegenwind. Also als es dann die Sendung nicht mehr gab, beziehungsweise ich wurde schwanger, mein Sohn kam auf die Welt, dann habe ich die Sendung mit schwerem Herzen abgegeben, weil ich hatte halt ein Baby zu Hause.
Logisch.
Wir haben dann noch, ich habe mich dann abgewechselt mit meinen Kolleginnen, mit Katja Burkhardt, Nasan Eckes, damals noch, wie hieß sie, Susanne Kronzucker. Wir haben das dann so im Wechsel gemacht, weil ich konnte ja nicht, das ging einfach nicht mit einem Kleinen, mit einem Baby, ne? Und dann irgendwann war es dann auch mit der Sendung und dann wollten aber meine Chefs nicht, dass ich mir die grauen Strähnen wieder rauswachsen lasse, weil sie meinten, das Publikum hat sich jetzt dran gewöhnt, nein, das geht nicht. Und ja, ich habe dann auch lange rumgequengelt und eine Freundin von mir, Fernsehproduzentin, die hat dann eine Sendung produziert für RTL This Time Next Year. Und da haben wir aus meinem Rauswachsen lassen ein großes Event gemacht. Und da durfte ich das. Also ich bin ein Jahr heimlich mit einer Perücke. Und dann ich hatte zwei Perücken, also es durfte wirklich niemand.
Das glaube ich nicht. Ein Jahr eine Perücke.
Ein Jahr, nicht ganz, so ein Dreivierteljahr eine Perücke. Ui. Und dann jeden Montag, wie so ein Drogendealer, habe ich ihr wieder meine alte Perücke. Dann hat sie die aufgearbeitet und dann wurde die Perücke heimlich in so einem Nebenzimmer draufgesetzt. Und ich habe während der Zeit auch einige Dreharbeiten gehabt, zum Beispiel im Zoo. Auf einmal hatte ich hier so ein Rüssel vom Elefanten in meiner Perücke. Und da wollte mein Kollege, weiß ich noch, Burkhard Kress, wollte mir irgendwas aus den Haaren friemeln. Da habe ich so, der hat auch gedacht, was ist denn mit der los? Oder ich hatte auch Dates, ne? Und einer holte mich mit einem Cabrio ab und ich stand da so.
Das ist das Ding.
Kann man auch das Deck, kann man das auch zumachen? Und also es waren ganz viele skurrile Situationen. Es hat aber niemand gewusst. Und dann wurde das in der Show quasi aufgelöst.
Hammer. Dass
ich ab jetzt mit grauen Haaren extra moderieren werde. Und in dieser Zeit habe ich dann auch noch meinen Mann kennengelernt. Und ich hatte zu dieser Zeit noch einen Werbevertrag für eine Abnehmfirma. Ich war also 8 Kilo leichter. Ich hatte eine Perücke auf dem Kopf. Ich war also ein Fake. Von vorne bis hinten. Darunter verbarg sich ja eine grauhaarige, kleine, etwas moppelige. Ja.
Also. In Topform bist du, ja? Das will ich jetzt mal gleich sagen, bevor hier irgendwie Yellow Press was berichtet. Wenn man uns jetzt sieht, dann sieht man das ja auch. Und das ist ja das Schöne. Und ich glaube, du hast damit auch ganz, ganz vielen Frauen, die ja auch mit dir quasi dein Leben über all die Jahre am Fernsehen ja mitgelebt haben. Du hast ja eine Fanbase bis heute,
ja,
auch auf Instagram, eine unglaubliche Reichweite, zu Recht, weil natürlich
du... Ja, ich mache nicht viel auf Instagram.
Aber das zieht, was du da machst, ist
ja
schon...
Ja, ich mache nicht viel, aber ich merke so die Frauen, also mich sprechen viele Frauen tatsächlich an. Und das ist schön. Ich habe ja auch einige Bücher geschrieben, auch das letzte Buch. Also ich beschäftige mich dann auch zum Thema finanzielle Intelligenz, weil Armut ist weiblich. Aber ich möchte Frauen einfach, wenn ich denen was mitgeben möchte, dann einfach seid mutig. Oder viele Frauen sagen zu mir, ach, ich finde sowieso keinen Mann mehr oder mich interessiert sich ja eh keiner für mich. Nee, es liegt an einem auch selber, ne? Ob man gesehen wird.
So ist es.
Ne? Es gibt so viele tolle Frauen draußen und Alter ist, glaube ich, heute, es gibt ja auch so viele tolle Vorbilder, Frauen. Ein großes Vorbild für mich ist Jane Fonda. Ich
absolut.
Finde, so super.
Ja, die ist mir vorhin nicht eingefallen.
So
ja.
Super finde ich die.
Großartig.
Und jedes Alter hat seine Vor- und Nachteile und ich denke mir heute, du bist noch in der Rushhour deines Lebens, du musst gucken, Karriere und dies und jenes und manchmal kommt noch dazu, Kinder aufziehen und Haus bauen und ich weiß nicht was alles.
Mhm.
Das habe ich alles hinter mir. Mein Sohn ist jetzt, geht seine eigenen Wege, macht mir nur Freude, ist beruflich auch erfolgreich. Und zwischen 60 und 90 sind genauso lang die Jahre wie zwischen
absolut
30 und 60.
Genauso ist es.
Und ich bin gesund und dankbar und bin auch finanziell gut aufgestellt. Das finde ich schon auch wichtig, habe aber auch viel dafür getan. Und da kann man seine Zeit so ausfüllen, wie man selber möchte.
Und das ist genau, glaube ich, worauf es auch ankommt, dass man im Best-Ager, und das ist ja eine sehr, sehr wichtige Zielgruppe, auch aus Marketing jetzt mal gesprochen,
sehr.
Du weißt das, du hast auch jetzt aktive Werbedeals, Kampagnen, die ja auch zu dir als Person passen und zu denen du auch stehst, weil du sagst auch gerade die aktuelle Kampagne mit Hörgeräte.
Ja, ich brauche ein Hörgerät.
Das ist
ich
normal.
Ich war beim Ohrenarzt und der sagte, das fängt jetzt aber langsam mal bei Ihnen an, die hohen Töne. Ich würde Ihnen jetzt mal empfehlen, gehen Sie mal zum guten Hörakustiker. Und das war so ganz langsam, das ist schon wichtig, auch gegen Demenz vorzubeugen etc.
Siehst du?
Naja, und dann war ich hier bei Kind und war ein sehr netter Hörakustiker. Und schwupps, hatte ich auf einmal, war ich Markenbotschafterin.
Ja.
Und damit habe ich überhaupt kein Problem. Weil viele sind doch dann und sagen, oh Gott, ja, Brille ist ja noch okay. Mhm. Aber wenn man ein Hörgerät braucht, dann ist man ja so alt und klapprig und die Hörgeräte sind ja sowieso alle so klobig.
Ja, ja, genau, die sieht man sofort. Ja. Das ist noch ein bisschen ein Tabuthema, was es aber nicht darf, nicht mehr sein darf und auch gar nicht sein sollte. Absolut. Das verstehe ich überhaupt gar nicht. Und das zeigt ja auch genau diese authentische Seite von dir, zu der du stehst. Und ich glaube, eine bessere Markenbotschafterin gibt es eigentlich gar nicht.
Also ich stehe dazu und ich bin ein glücklicher, zufriedener Mensch. Und ja klar, ich würde jetzt auch gerne stehen bleiben und so die Zeit nach vorne wird ja immer weniger. Aber da muss man halt das Beste draus machen. Und jeder von uns wird alt und jeder beißt mal irgendwann ins Grab.
Das gehört zum Leben.
Und wenn ich mich jetzt hier total liften lassen würde und so, das bringt ja auch nichts. Ich werde ja trotzdem alt. Dann sagt mein Sohn, würde dann sagen, ja Mama, deine Knochen sind trotzdem alt. Ne?
Und ich erkenne dich gar nicht mehr.
Passt dann der Rest auch nicht mehr zu dem.
Also genau darauf kommt es an und das ist das, glaube ich, was auch die Botschaft nach draußen ist. Einfach zu sich selber stehen und ja, in der Mitte sein, glücklich sein und das Leben leben.
Ja.
So wie es einfach ja bis zum letzten Moment auch vielleicht sein sollte, in jeder Hinsicht. Liebe Birgit, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt, glaube ich, bestimmt 2,5 Stunden gesprochen. Aber das macht ja alles gar nichts, denn heute decken wir noch was auf und das ist wirklich jetzt die letzte Frage. Und das fand ich ja total spannend, habe ich vor ein paar Tagen erst gelesen, dass du gar nicht wirklich Birgit Schrowange heißt.
Das ist mein Künstler.
Sondern es ist ein Künstlername. Es ist nämlich ein N zu wenig im Künstlername,
genau,
oder?
Genau, in meinem Pass steht Birgit Schrowangen.
Und das hat man nie aufgedeckt? Doch.
Doch,
oder nein?
Das hat man jetzt beim Kölner Treff aufgedeckt.
Ja, siehst du. Hat viele
Mickey
Jahre.
Mickey Beisenherz hat das aufgedeckt.
Wer ist schuld? Hat viele Jahre gehalten.
Genau.
Haben wir das auch noch kurz besprochen? Weil wenn man das jetzt momentan eingibt, dann ist das die Headline bei Google. Birgit Schrowange heißt gar nicht Birgit Schrowange.
Genau.
Haben wir das auch schon abgefedert. Liebe Birgit, zum Schluss, was willst du noch all deinen, Zuschauerinnen oder Zuschauern auf den Weg geben? Was wünschst du dir für die Medien, für dich in der Zukunft? Wo sagst du, Mensch, das wäre noch schön, wenn wir das noch erleben würden?
Ach, ich würde mir wünschen, dass die jungen Leute, dass die weniger bei Instagram sind, sich nicht so vergleichen, dass die doch vielleicht mehr das wahre Leben auch leben, rausgehen, sich verabreden. Ich glaube, das ist mit Instagram und jungen Frauen, die da so einem falschen Bild hinterherlaufen, so sieht keiner aus. Das ist alles ein Fake, viel Filter. Etc. Ich wäre auch dafür, dass man das erst mit 16 erlaubt, Social Media.
Ist ja gerade im
Gespräch.
Das
wäre wirklich sinnvoll. Ich finde das zerstört so ganz junge Menschen.
Ja, und das nimmt eben, was wir vorhin auch hatten, man hat immer diesen Erfolgsdruck, noch besser, noch schöner.
Furchtbar. Man nehmt euch an, wie ihr seid. Ja. Jeder ist gut auf seine Weise und jeder ist auch schön auf seine Weise. Ich habe auch meine Makel, ich habe Zellulite. Mittlerweile stehe ich vorm Spiegel und sage, ich liebe meine Zellulite.
Und
ihr kleinen Pölster, ihr gehört zu mir, dann mache ich halt ein Pareo drum.
Und Man vertuscht das vielleicht das eine oder andere für sich selber.
Ja,
aber
ich nehme mich so an, wie ich bin.
Und das ist das Wichtigste.
Ja.
Liebe Birgit, schöner könnte das Schlusswort gar nicht sein im Medienmartini.
Bist du auch Zellulite? Nein, Männer haben ja keine Zellulite.
Ja, nee, angeblich kommt das bei den Männern ja nie vor.
Nein.
Das war mir, aber ich weiß gar nicht.
Aber manchmal habe ich ja schon Zellulite im Gesicht, wenn ich in der Umkleide stehe. Und dann kommt das Licht so von oben.
Ja, das Licht ist wirklich
dann
manchmal.
Dann hast du hier überall, dann denke ich, oh. Wenn man sich so richtig geben will, muss man sich mal umdrehen und sich von hinten angucken. In der Umkleide.
Oh, das ist mit dem Licht aber furchtbar.
Kommt.
Ja, ganz schlimm. Also heute haben wir ja hier auch Licht von oben, aber ich glaube, das kriegen wir gut in den Griff.
Ich hoffe.
Ich hoffe auch. Wenn nicht, dann machen wir einen Filter drüber. Nein, das würden wir natürlich niemals machen.
Filter.
Es war so, so schön, dass du hier warst und dass wir so offen über die Medien, über dich.
Das war richtig nett. Also,
danke
ich bin
dir.
Ja auch Fan von dir. Du bist
ich auch ein
netter
Fan von
Kerl.
Dir, schon immer.
Du machst das super und war schön.
Danke. Vielen Dank für dein Kommen. Danke für deine Ehrlichkeit, für all die offenen Worte. Und die haben natürlich gezeigt, dass vor allem Mut und Authentizität zeitlos sind. Und genau so muss es sein. Ihr Lieben, Birgit Schrowange bei uns im Medienmartini. Vielen Dank.
Dankeschön. Danke sehr. Und Prösterchen.
Prösterchen, einer geht noch. Cheers.
Einer geht noch.
Einer geht noch rein.